Es war nie mein Herzenswunsch, Eigentümer der KPM zu werden, aber es war eine Herzensverpflichtung, das zu machen. Und dann habe ich mich tatsächlich innerhalb einer Woche entschieden, dieses Unternehmen zu kaufen. Und ich sage immer so ein bisschen Augenzwinkern, ich habe das einzige Unternehmen auf der ganzen Welt, was vorher 7 Könige und Kaiser besessen haben. Und wie gesagt, da ist nie einen Tag der Ofen ausgegangen. Ne? Also das ist schon, für mich ist die Welt in Ordnung. Und seitdem ich die KPM habe, sage ich immer, weiß ich, Geld macht nicht glücklich.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Jörg Woltmann. Und ich kann euch sagen, dass diese Folge schon jetzt eine meiner Lieblingsfolgen wird. Denn wir erfahren, warum er bereits während des Studiums 5 Autohäuser betrieben hat, direkt danach eine eigene Privatbank gegründet hat, die er dann auch noch an die Volksbank verkauft hat, warum er in seinem Leben mehr Flüge verpasst als angetreten hat, nach über 70 Jahren seinen Halbbruder Ralf Siegel in den USA kennengelernt hat und warum er die königliche Porzellanmanufaktur besitzt, nachdem vor ihm 7 Königshäuser dran waren und Porzellan eigentlich viel, viel teurer sein müsste und wie aufwendig es ist, eine kleine Tasse aus Porzellan herzustellen. Herzlich willkommen, Jörg Woltmann.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht können Sie sich ganz kurz in eigenen Worten vorstellen.
Also ganz kurz, ich bin 1947 hier in Berlin geboren, in Berlin-Moabit geboren und liebe diese Stadt über alles, habe einen kurzen Lebenslauf, Abitur, Banklehre, dann hatten Sie es ja schon gesagt, mehrere Unternehmen. Liebe diese Stadt, bin ihr immer treu geblieben, habe wie gesagt alle meine Unternehmen hier gegründet und bin sehr, sehr zufrieden, hier zu leben.
Ich habe es im Vorgespräch schon mitbekommen, da ist wirklich ein ganz, ganz großer Berliner hier mit einem riesengroßen Herz für Berlin. Und wir kommen ja später darauf zu sprechen, mit der königlichen Porzellanmanufaktur. Das ist natürlich eine absolut großartige Story, aber das machen wir später. Was mich als allererstes interessiert, Unternehmerhaushalt, ja oder nein? Also sind Sie der geborene Unternehmer in einer Reihe von Unternehmern oder hat sich das ergeben?
Nein, es hat sich ergeben. Also ich bin ohne... An der Seite meiner Mutter war kein Mann. Und meine Mutter hat mich und meinen Bruder nach dem Krieg, sagen wir mal, durchgezogen. Das war nicht leicht. Und sie hat sich als Näherin selbstständig gemacht, hat Kleider genäht. Und so waren wir schon früh eingebunden. Also sie hat genäht, auch nachts genäht. Darum weiß ich, wie schwer das alles war. Mein Bruder hat die Kleider ausgefahren und ich habe die Schecks zur Bank gebracht. Und so waren wir immer um meine Mutter herum. Und sie hatte dann auch Mitarbeiterinnen, die genäht haben. Und so war ich eigentlich immer schon früh im Unternehmenleben eingebunden.
Ach, und die Mutter war quasi Näherin und Unternehmerin, also auch für die Mutter haben schon Näherin genäht.
Richtig, sie hat sich nach dem Krieg selbstständig gemacht, erst alleine und das war ja eine ganz schwere Zeit und so haben wir mitgekriegt, wie schwer das ist und wir waren immer in der Wohnung drin, sie hat eins zu Hause erst genäht, dann hatten wir eine größere Wohnung, da wurde auch dann genäht und wir waren immer um unsere Mutter rum und so wussten wir eigentlich, haben wir das Unternehmenleben, sage ich mal, hautnah mitbekommen.
Und das heißt, da auch mitgearbeitet, da auch das erste Geld verdient wahrscheinlich?
Ich nicht, nein, nein.
Ach so.
Nein, also. Nein, ich war ja klein, ich bin ja 47 geboren erst. Nein, nein, aber wir waren, mein Bruder, wie gesagt, mit dem Fahrrad hat er die Kleider ausgetragen und ich habe die Schecks zur Bank gebracht und habe mal damit geholfen, aber es war nicht außerhalb, sondern in der Wohnung, wo sie, wie gesagt, als kleine Schneiderin gearbeitet hat.
Das hat sie auch bis zum Lebensende gemacht, also das war quasi, sie war Unternehmerin.
Ja, na, dann natürlich später hat sie eine größere Firma gehabt, aber nicht so groß, aber dann war sie eigentlich Privatperson.
Und Ausbildung der Kinder, kann ich mir vorstellen, war der Mutter bestimmt extrem wichtig, also ganz klassisch in Berlin zur Schule Abitur gemacht?
Richtig, Abitur gemacht, dann eine Banklehre gemacht beim Bankhaus Hermann Lampe. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht so gerne, aber ich habe dann eingesehen, eine Banklehre kann nie schaden, das ist eine gute Ausbildung und habe dann aber gleich nach meiner Lehre habe ich studiert und habe dann auch gleich meine erste Firma gegründet.
Was war die erste Firma?
Die erste Firma war Handel mit gebrauchten Kraftfahrzeugen. Während des Studiums und das war ganz interessant. Ich bin so ein bisschen autonah und mag das und habe mein erstes Auto mit 16 Jahren gekauft, ein Fiat 500. Den durfte mein Bruder 2 Jahre fahren, weil ich ja noch keinen Führerschein hatte. Dann hat es sich so ergeben, dass mir ein Gebrauchtwagenplatz angeboten worden ist. Und dann kam ein, der zweite, der dritte, der vierte dazu. Und so habe ich dann wirklich mein erstes Geld verdient. Also ich finde das auch ganz interessant oder sagen wir mal für mich auch ganz interessant. Ich bin dann um 5 Uhr aufgestanden, war um 6 in der Firma, habe die Arbeit angeteilt und bin dann um 8 Uhr zu den Vorlesungen gegangen, bis um 14 Uhr so und dann wieder in die Firma weitergearbeitet. Und um 18 Uhr habe ich dann so 1,5-2 Stunden das absolut Notwendigste gemacht, weil ich gesagt habe, man weiß ja nicht, wie es mal kommt. Ne? Und man, wenn man eine abgeschlossene Lehre hat, ein abgeschlossenes Studium hat und dann hat man immer, wie ich immer sage, man hat mal was Eigenes und wenn es mal alles schief geht, dann kann man damit gut weiter zurechtkommen.
Ja, ich staune nur, also eigentlich sehr, sehr stringent. Wir reden von der Banklehre,
ja.
Wir reden dann vom BWL-Studium, das kann man schon sagen, das baut eigentlich ganz gut aufeinander auf. Dann zum Autohandel ist schon ein Interessenskauf gewesen, weil Autos halt so interessant waren.
Aber ja, ist ja, weil sehr mit Autos, mit gebrauchten Fahrzeugen, habe ich gesagt, wusste ich, dass man gut Geld verdienen kann. Damals schon aus der bei meiner Banklehre, da habe ich schon immer gesehen, die Finanzierung, die nicht geklappt haben, dass ich die rauskaufe und wusste, im Einkauf liegt der Gewinn. Und so hat sich das dann halt entwickelt.
Da waren Sie Anfang 20?
Richtig.
Kaufen einen Autohandel. Wir reden ja von Autohaus. Das ist ein Grundstück, ja. Da stehen Autos drauf, manchmal auch Gebäude noch.
Ja, waren keine eigenen Grundstücke, sondern hatte
gepachtet.
Die dann gepachtet, gemietet. Ne?
Okay, aber ich sag mal, da ist eine Truppe, die weiß, was sie tut. Da gab es vorher einen Geschäftsführer, da gibt es auf einmal einen neuen Eigentümer, der ist Anfang 20.
Nein, ich habe die alle neu gegründet, die Firmen. Also hatte nichts übernommen, sondern alles neue Gründungen waren das, alles neue Gründungen.
Und dann wirklich angefangen, Autos anzukaufen, auf Kommission dorthin zu stellen.
Richtig.
Neben einem Vollzeitstudium wohlgemerkt.
Richtig.
Welche Größenordnung hat es, also wie schnell ging das, dass es denn 5 Autoplätze waren, glaube ich, in Berlin? Oder Autohandel, wie schnell ging das, dass es diese Dimension
erreicht hat? Das habe ich alles so in ungefähr gut einem Jahr hochgezogen.
Wie viele Mitarbeiter hat sowas?
Naja, ich hatte damals, ich glaube, so 45, 50 Mitarbeiter.
Und auf den Plätzen standen ein paar hundert Autos?
Ja, so 200, 300 Autos.
Also wir reden schon von mehreren Millionen Umsatz. Schnell kommt es ja zusammen mit dem Autohandel. Das sind
ja, sicher. Naja, damals war es ja nur nicht so teuer. Ne? Das ist ja alles teuer gewesen. Also dann gab es dann Autos auch schon, die 2000 D-Mark gekostet haben oder 3000 D-Mark. Aber summiert es sich trotzdem.
Was sagen die quasi Kommilitonen oder auch die Dozenten dazu? Ich meine, es war ja irgendwann nicht mehr zu übersehen, dass da jemand ist, der 50 Mitarbeiter hat während des Studiums?
Ja, das muss man ja nicht so groß raustönen. Ne? Aber als ich das Studium beendet hatte, da kam ein Professor, der auf mich zu und verabschiedete mich und sagte, Herr Woltmann, Sie sind ein sehr, sehr sympathischer Mensch, aber um Sie mache ich mir mal Sorgen, aus Ihnen wird man nichts. Das war original sein Ton, weil er nicht wusste, dass ich bin ja zu den Vorlesungen gegangen, um Anwesenheit zu zeigen. Ne? Also ich habe mich nicht gemeldet, ich habe nicht mitgemacht, sondern und ich habe ja auch während der Vorlesung so meinen Papierkram gemacht. Ne? Aber das Gesicht musste gesehen werden und man musste Anwesenheitsliste haben.
Wow. Dann war das Studium vorbei. Als Unternehmer hat es ja schon bis zu dem Zeitpunkt ganz gut geklappt. Wie ging es mit dem Autohandel weiter?
Ja, ich habe dann in der Finanzdienstleistungsbranche mich selbstständig gemacht. Das war ja auch mein Metier als Bankkaufmann. Und dann habe ich die Autofirmen verkauft beziehungsweise aufgelöst zum Teil. 2 Läden habe ich, Geschäfte habe ich verkauft, 3 habe ich aufgelöst. Und dann habe ich Gas gegeben in der Finanzdienstleistungsbranche.
Also wirklich in auch dem Bereich komplett abgeschlossen und gesagt, okay, Finanzdienstleistung, das Ding, Finanzdienstleistung ist ja relativ breit. Was war damals die Finanzdienstleistung?
Naja, wir haben unterschiedliche Dinge gemacht. Einerseits waren wir so, wie man damals sagt, Kreditvermittler, die wir ganz seriös aufgebaut haben. Wir waren daher Marktführer hier in Berlin. Und
wie Marktführer in Berlin innerhalb, auch das ging, glaube ich, relativ schnell.
3 Jahre haben wir gebraucht.
Da waren Sie der größte freie Kreditvermittler in Berlin. Kredit meint Kredite für Autos, für Häuser.
Richtig, richtig.
Und von der Zeit her, einfach aus Interesse, das war 1900...
Das war, erste habe ich gegründet, 74, die erste Firma.
Über was für Zinsumfelder reden wir da?
Ach naja, das waren ja ganz andere Zeiten. Da sind Zinsen von 16-18% genommen worden. Aber man muss ja auch bedenken, zu der Zeit gab es auf Festgeld auch 11-12%. Ne? Wir haben ja eine ganz andere Zinslandschaft damals gehabt.
Also wer ein Darlehen haben wollte, bis zu 17-18% ja, Zins pro Jahr. Ja, wer aber Geld hatte,
bis hat zu auch 12% bekommen. Ne?
Wow. Okay, das heißt auch da innerhalb von einem Dreivierteljahr so schnell so groß geworden. Haben Sie das alleine gemacht oder mit Partnern?
Das habe ich alleine gemacht.
Okay.
Also ich hatte einen Partner, aber der nicht im aktiven Geschäft war.
Und diese Truppe wuchs dann auch relativ schnell an auf 10, 15 Leute?
So ungefähr, ja, ja.
Und dann kam die Bank, glaube ich, ne? Aus der Geschichte
ja,
heraus.
Ja, daraus ist die Bank entstanden, weil wir gesagt haben, damals, wir wissen, was wir verdienen, das war schon nicht schlecht. Wir wissen, was die Bank verdienen, war auch nicht schlecht. Und da haben wir gesagt, dann wollen wir mal die Kette ein bisschen verkürzen und das selbst machen. Und ich werde ja heute auch immer noch gefragt, wie kann man mit 32 Jahren eine eigene Bank gründen? Ich sage immer, ich freue mich heute noch über die Naivität, die ich damals hatte, das zu tun. Ja. Aber ich bin immer jemand, wenn man ins kalte Wasser gestoßen wird, dann setzt man sich eben durch. Ne?
Also aus diesem Finanzdienstleister, wir vermitteln Kredite. Ja. Wurde dann eine eigene Bank?
Richtig.
Die ABB, ne?
Nein, die ABK, die Allgemeine Beamtenbank.
Okay, die Allgemeine Beamtenbank, die wiederum hat auch weiterhin Kredite vermittelt, aber sie haben sich als Zielgruppe quasi Verbeamtete und Menschen, die im öffentlichen Dienst gearbeitet haben, das war die Hauptzielgruppe, für die sie quasi Wünsche realisiert haben.
Richtig, zum Anfang haben wir auch Kredite vermittelt, aber nicht, weil wir es wollten, sondern weil wir zu dem Zeitpunkt eine Teilkonzession hatten. Das heißt, wir konnten keine Einlagen haben. Und so ein Bankbetrieb erfordert ja auch sehr viel Aufwand. Sie können ja nicht eine Bank alleine führen. Sie müssen bestimmte Mitarbeiter haben und die müssen bezahlt werden. Also muss man auch Provisionseinnahmen haben, um den Geschäftsbetrieb aufzubauen. Wie gesagt, was ich sagte, die Naivität, das geht ziemlich langsam und ist sehr, sehr aufwendig.
Ich wollte gerade sagen, also ich kenne das ja nur heute ein bisschen hochreguliertes Umfeld, Banken, damals wahrscheinlich auch schon extrem stark reguliert. Wir reden von Bundesbank und Co., das muss angemeldet werden. Man braucht im Regelfall ja Vorstände, die erfahren sind im Führen einer Bank, Risikomarktfolgevorstand heutzutage.
Richtig.
Das hatten sie ja alles nicht, sie waren 32.
Ja.
Sie wollten eine eigene Bank machen, das war auch 100% ihre Bank. Wer war denn das Management, wer waren die Vorstände, wo haben sie die her, wie haben sie überzeugt bekommen?
Ja, natürlich, wenn man jemand einwirbt, dann bewerben sich auch schon Leute. Ne? So ist natürlich wirklich nicht leicht. Und weil Sie die Regulatorik ansprechen, das war bei früher, es war schon eine starke Regulatorik, aber bei weitem nicht wie heute. Also wir haben nach der Finanzkrise 2008 eine ganze andere Regulatorik, wo die Europäische Zentralbank mitmischt und so weiter. Also das ist, ich habe gesagt, früher, als ich die Bank gegründet habe, haben wir 20% für die Regulatorik gebraucht und 80% fürs Geldverdienen. Heute ist es umgekehrt.
Und die Bank, die Sie hatten, war eine Aktiengesellschaft, 100% der Aktien bei Ihnen, also
richtig,
Ihre Bank. Wie läuft denn sowas mit Haftung oder es gibt ja auch immer irgendwelche Sicherheiten, die du als Bank bringen musst, also es ist ja keine GmbH, es ist ja eine Bank.
Ja, naja, eine Bank, ob nun GmbH oder Aktiengesellschaft, was die Haftung anbelangt, ist es ja heute in unserem Staat so gesetzgebend, wenn Sie im Einlagensicherungsfonds der Privatbank, das heißt, die Einleger 100% geschützt sind, müssen Sie als Unternehmer eine sogenannte Freistellungserklärung abgeben. Mhm. Das heißt, Sie haften mit dem gesamten Vermögen, wenn irgendwo mal was passiert. Und das ist natürlich, sage ich mal, schon eine gewisse Belastung, aber das Disziplin auch. Ne? Die Bank war nie irgendwie in irgendeiner Krise, hat nie irgendeine Krise gehabt und wir haben keine Cum-Ex-Geschäfte gemacht, wir haben nicht bei Wirecard uns beteiligt. Alles das, ich habe immer gesagt, ich kaufe keine Papiere, die ich nicht verstehe und verkaufe sie auch nicht an meine Kunden. Also das ist schon, bin schon sehr vorsichtig der Unternehmer.
Und Sie waren aber ja dann auch relativ schnell eine Vollbank.
Ja.
Aber das Thema Girokonto, Aktien, geschlossene Fonds hat sich alles nicht interessiert. Sie wollten eine Zweitbank sein, ne?
Richtig, ich habe gesagt, wir sind die Zweitbank für den öffentlichen Dienst. Den öffentlichen Dienst haben wir damals gewählt, weil es war ja in Berlin so, es gab kaum Arbeitslose. Wer arbeitslos war, wurde politisch gewollt in den öffentlichen Dienst verfrachtet. Und da haben wir gesagt, da machen wir eine Spezialbank für den öffentlichen Dienst. Ich wollte nicht der Deutschen Bank Konkurrenz machen oder was auch immer, sondern eine Nischenpolitik betreiben. Und das ist uns auch eben halt sehr gut gelungen, ne?
Werbung.
Heute freue ich mich besonders, euch unseren neuen Partner Sage vorzustellen. Mit KI-gestützter Business-Software erleichtert Sage kleinen und mittelständischen Unternehmen den Arbeitsalltag. Wenn ihr ein eigenes Unternehmen führt oder an einem arbeitet, dann wisst ihr, gutes Finanzmanagement ist das Rückgrat jeder erfolgreichen Firma. Doch Buchhaltung, Compliance und Cashflow-Überwachung können schnell zur Herausforderung werden. Zeitaufwendig, fehleranfällig und manchmal einfach nur extrem nervig. Und genau hier kommt Sage ins Spiel. Seit mehr als 40 Jahren hilft Sage Unternehmen weltweit dabei, ihre Finanzen effizient und fehlerfrei zu managen. Mit leistungsstarken Tools für Buchhaltung, Unternehmens- und Personalmanagement sorgt Sage dafür, dass ihr jederzeit den vollen Überblick habt mit verlässlichen Zahlen, automatisierten Prozessen und intelligenter KI-Unterstützung. Besonders praktisch der Sage Copilot, euer smarter Assistent, der Aufgaben für euch übernimmt und euch wertvolle Zeit spart, damit mehr Fokus bleibt auf das, was wirklich zählt, nämlich Wachstum, Innovation und unternehmerischer Erfolg. Kurz gesagt, weniger atmen, mehr Business. Sage ist für alle, die Großes vorhaben. Für Gründer, für Macher und Unternehmer, die den nächsten Schritt gehen wollen. Wenn ihr wissen wollt, wie Sage auch euer Business aufs nächste Level bringen kann, dann schaut vorbei auf www.sage.com oder sage.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Das heißt, relativ schnell hat sich dann rumgesprochen im öffentlichen Dienst, dass Sie die perfekte Zweitbank sind, wenn man Dinge finanzieren möchte. Das war das Brot- und Buttergeschäft.
Richtig, ich bin der Vermittler zwischen Vorsparer und Nachsparer.
Genau. Keine Versicherung, keine komplexen Finanzprodukte.
Nein, das ist alles zu umständlich, und sondern ich habe schon ein sehr striktes Programm durchgefahren, wo ich sage, so funktioniert's, und sie haben nicht dadurch die hohen Personalkosten, die hohen Verwaltungsaufwendungen. Ich habe immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, ich bin die Currywurststation unter Banken. Bei mir gibt's mit Darm, ohne Darm, scharfe Soße, nicht scharfe Soße. Wir haben insgesamt nur 8 Produkte gehabt in der ganzen Bank, und dann geht das auch verhältnismäßig gut und die Kunden sind zufrieden und die Mitarbeiter wissen genau, auf was sie beim öffentlichen Dienst achten müssen und. Und natürlich bestimmte Risiken, wenn man im öffentlichen Dienst sind, ja nicht da. Das heißt, Bonitätsprüfung ist wesentlich einfacher. Also hat gut funktioniert.
Und das ist ja auch, wenn man verbeamtet ist, regelmäßiges Einkommen und Co. Das war ja damals auch etwas, wo die Kunden wussten, wenn ich zu einer Spezialbank gehe, die sich nur damit beschäftigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf sehr gute Konditionen rund um Darlehen, die war damals einfach auch größer, richtig, als wenn man heute unterwegs ist.
Ja, weil die Deutsche Bank ist inzwischen auch. Heute hat sich die Bankenwelt ja völlig geändert, ne?
Wir hatten uns kurz im Vorgespräch darüber unterhalten. Sie hatten ja die Bank 45 Jahre.
Ja.
Die Bank hat jedes Jahr Geld verdient. Ja. Kein schlechtes Jahr, keine schwarzen Schwäne.
Nein.
Aber auch, weil sie die Bank sehr solide und sauber geführt haben, weil sie wussten, ich hafte zum Schluss auch komplett mit allem, was ich habe, wenn hier irgendetwas schief geht.
Genauso ist es.
Wie groß, von der Dimension her, wie groß wurde so eine Bank? Also wie viele Mitarbeiter, wie viel Bilanzsumme?
Also wir haben zu besten Zeiten 1 Milliarde Bilanzsumme gehabt. Und das haben wir ungefähr mit 90 Mitarbeitern gemacht. Und in den letzten Jahren ist es abgeschmolzen, weil wir ja diese Zinsthematik hatten in den letzten Jahren und Negativzinsen. Wir hatten sehr viel Einlagen und mussten dann, zum Teil haben wir sie oder zum großen Teil bei der Bundesbank angelegt. Mhm. Da haben wir Negativzinsen gezahlt. Aber ich habe gesagt, bei uns gibt es für die Kunden keine Negativzinsen. Und so haben wir dann auch nicht versucht, Kunden zu halten, weil jede Einlage hat uns eigentlich Geld gekostet.
Ja. Und dieses Bankgeschäft war, einmal Kundengelder annehmen und Zinsen dafür bezahlen, richtig, und dieselben Kundengelder quasi auch als Darlehen herauszugeben.
So, wir haben uns nie woanders refinanziert bei anderen Banken. Das haben wir nie gemacht. Wir waren immer auf der passiv lastig, wie man so schön sagt. Also wir hatten mehr Einlagen, als wir Kredite vergeben haben.
Noch eine Frage zu der Bankenführung. Sie waren damals 32. Wie alt waren die Vorstände, die Sie eingestellt haben, um die Bank zu führen?
Also die wären damals so 55, 60 gewesen sein.
Also wirklich gestandene Banker, die vorher woanders schon Karriere gemacht hatten. Ja, ja. Wie funktioniert sowas im Alltag? Sie waren nicht Vorstand, Sie waren...
Ich war dann Prokurist. Man hat sich so als Prokurist, musste man ja 3 Jahre leitend tätig sein, ehe man die Banklizenz haben. Ich habe sie nach 2 Jahren bekommen.
Okay.
Geschäftsführerleitungsfähigkeit. Aber das ist natürlich, wenn man so jung ist, gibt es schon Generationsprobleme, so, weil man... Welcher Name steht an der Tür? Das ist schon so. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, wo dann ein Geschäftsführer zu mir sagte bei einer Besprechung, sicher auch mit dem Augenzwinker, naja, wollte man, Sie wissen schon, wie die Verhältnisse sind. Ich bin hier Geschäftsführer, Sie sind Prokurist. Ich kann zu Ihnen sagen, bitte, Herr Woltmann, gießen Sie mir den Kaffee ein, wo ich dann spontan sagte, Sie haben völlig recht, aber ich kann zu Ihnen sagen, holen Sie mir bitte den Kaffee aus der Küche. Ne? So sind dann die Dinge schon sehr schnell geklärt. Also ich kann dann auch sehr konsequent sein, ne?
Okay, zum Schluss waren es, glaube ich, 100.000 Kunden, die Bank hatte, ne?
Ja, in der besten Zeit nach 100.000 Kunden.
100.000 Kunden, damit ist man eine, ich meine, das ist ja eine Privatbank. Hm. Gibt es da so Rankings oder sowas bei Privatbanken? Also ist man denn unter den Top?
Nein, da sind wir immer noch im kleinen Bereich.
Okay, aber es gibt jetzt ja auch nicht tausende Privatbanken in Deutschland.
Nein, das wird ja immer weniger. Wird ja immer durch die Regulatorik. Also es ist ja nicht mehr so im Grunde gewollt in unserem System, dass es kleinere Banken gibt. Und es ist auch nicht gewollt, dass ein Privatmann Eigentümer einer Bank ist.
Also wirklich Wahnsinn. Jetzt ist ja nach 45 Jahren, ist noch gar nicht so lange her, haben Sie ja die Bank verkauft.
Richtig, das war jetzt Anfang dieses Jahres.
Okay, das heißt, wie muss ich mir sowas vorstellen? Ich meine, eine Bank, gibt es da einen strukturierten Prozess, eine M&A-Beratung? Sie haben irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will die Bank quasi nicht noch 20 Jahre weitermachen oder war das einfach Netzwerk und...
Nein, also es geht ja immer darum, alles zu regeln und man soll ja die Sachen regeln, solange man sie noch selbst regeln kann.
Ja.
Und ich bin jetzt 78 und ich hatte mir vorgenommen, mit 75 eigentlich die Bank abzugeben. Und es ist auch so, wenn man älter wird und Eigentümer einer Bank ist, sie haben ja jedes Jahr mit dem Bundesaufsichtsamt und der Bundesbank ein Gespräch, ein sogenanntes Jahresgespräch. Und seit 10 Jahren war das Thema Nachfolge, Nachfolge, Nachfolge. Ich sage immer so, ich musste ja schon meinen Sarg neben mir hinterherziehen. Ne? So, und das ist, natürlich ist es auch verständlich, das sind ja viele Einlagen und. Und was ist, wenn ich mal nicht bin und. Da war dann der Entschluss, die Bank zu verkaufen. Und so ein Prozess ist heute nicht einfach. Er ist in der letzten Zeit etwas einfacher gewesen oder geworden wieder, weil die Zinslandschaft sich ja geändert hat. Ne? Viele Banken hatten ja auch Probleme in einer bestimmten Zeit. Das war ja alles nicht leicht. Und da wir sehr viele Einlagen haben, war es genau der richtige Zeitpunkt, als die Zinsen wieder angestiegen sind, sodass ich dann den Verkaufsprozess angeschoben habe. Aber nicht bewusst, es hat sich einfach durch ein persönliches Treffen, wo gar nicht der Bankverkauf das Thema war, ergeben. Und so bin ich natürlich jetzt sehr froh, dass die Bank an die Berliner Volksbank verkauft worden ist. Und das ist natürlich auch eine gute Berliner Geschichte. Ein Berliner, der vor 45 Jahren eine Bank gründet, verkauft sie an eine der größten Volksbanken. Und die Berliner Volksbank und das Unternehmen bleibt erhalten. Alle Mitarbeiter sind übernommen, werden wollen übernommen. Das Unternehmen bleibt, wie gesagt, eigenständig. Nicht. Und das ist auch, bin ich stolz, das ist eine Art Ritterschlag auch für jemand. Wie gesagt, die haben mich ja nicht gekauft, weil ich ein netter Junge bin, weil ich ein gutes Geschäftsmodell habe, eine aufgeräumte Bank und eine ertragreiche Bank. Und das ist wirklich, bin ich sehr, sehr zufrieden.
Ja, und ich würde die Berliner Volksbank trotzdem als relativ konservativ, als mittelstandsnah bezeichnen.
Ja, ist auch.
Ganz liebe Grüße an die Volksbank. Wir sind auch seit über 20 Jahren Kunde dort und haben ganz, ganz viel mit der Volksbank zusammen gemacht. Also ich als Berliner weiß die auch extrem zu schätzen und glaube, da hat das auch eine sehr schöne Heimat gefunden. Und ich staune auch, dass eine Volksbank quasi in trotzdem ja neue Geschäftsmodelle investiert, weil am Ende des Tages haben sie sich ja jetzt quasi eine Bank dazu gekauft, die einen Fokus klar hat.
Richtig. Das ist ja gerade, wenn man den Fokus hat, das ist ja, sag ich mal, was das auch ausmacht. Ne?
Und jetzt könnte man ja meinen, über 70, Bank verkauft, hat sich ja wahrscheinlich auch gelohnt. Jetzt könnte der Mann ja reiner Privatier sein. Aber schon während der aktiven Zeit auch als Banker, sie haben ja wirklich immer viel in Berlin und für Berlin gemacht und waren ja extrem engagiert. Und irgendwann kam ja auch aus der Vielzahl dieser Engagements, kam ja, glaube ich, Anfang der 2000er oder 2005, 2006, hat sich das ja ergeben, dass sie nicht nur Besitzer einer Bank waren, sondern noch ein Unternehmen dazu kam. Was ist denn damals passiert? Also wie kam das alles zustande?
Naja, ich habe ja, das ist ja bekannt, die Königliche Porzellanmanufaktur gekauft 2006. Wie kam das zustande? Man kannte natürlich als Berliner, als kulturell interessierter Berliner, wusste man, was die KPM ist. Man wusste auch, wie die Lage ist. Es war ja im Eigentum des Landes Berlin und man wusste, dass tolle Produkte dort hergestellt werden. Und man wusste aber auch, dass es finanziell immer schlecht war, dass das Riesenzuschüsse war vom Land Berlin. Man wollte das Kulturgut für Berlin und für Deutschland erhalten. Und dann hat sich aber eines Tages eine Entscheidung gewesen vom Land Berlin, vom Senat, sich von dem Unternehmen zu trennen und damit die Verluste nicht zu tragen sind mehr. Und dann gab es eine Ausschreibung und dann gab es mehrere Bewerber und dann ist ein Konsortium aus Hamburg auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mit meiner Bank die Privatisierung begleite. Das wollte ich überhaupt nicht eigentlich, weil es gar nicht mein Geschäft ist. Mhm. Aber dann habe ich ein paar Gespräche geführt und dann habe ich gehört, dass das Unternehmen dann höchstwahrscheinlich, wenn der Zuschlag nicht an dieses Konsortium geht, nach Asien verkauft wird. Das wollte ich dann auch nicht. Habe mir das angeguckt und habe gesagt, naja, wenn dir wirtschaftlich nichts passieren kann, da, dann machst du das. Und dann ging es aber, wie gesagt, ziemlich schnell bergab. Und dann im September 2005, das ist so der Zeitpunkt, wo ich immer sage, es war nie mein Herzenswunsch, Eigentümer der KPM zu werden, mhm. aber es war eine Herzensverpflichtung, das zu machen. Und dann habe ich mich tatsächlich innerhalb einer Woche entschieden, dieses Unternehmen zu kaufen. Und ich habe es, was ich auch immer betone, vor der Insolvenz gekauft, gegen den Rat aller Berater das zu tun. Aber für mich war es eben, weil ich gesagt, so ein Unternehmen darf niemals mit der Historie, da ist ein Bruch drin, wenn es irgendwo aus der Insolvenz rausgekauft wird, was meine Berater gesagt haben. Und dann habe ich das eben dann 2006 im Februar übernommen.
Das ist absoluter Wahnsinn. Ich möchte ganz gerne, dass die Zuhörer und Hörerinnen auch mal die Historie verstehen. Wann ist dieses Unternehmen gegründet?
Es ist das älteste Unternehmen Berlins. Am 19. September 1763 von Friedrich den Großen gegründet worden, ja. Beziehungsweise vorher war ein Herr Goskowski, darum die Goskowski-Brücke, Eigentümer der Manufaktur. Okay. Und Friedrich der Große hat sie von Herrn Goskowski abgekauft, ja. Für sehr viel Geld, weil Friedrich der Große war ein absoluter Porzellanliebhaber und wollte seine eigene Manufaktur haben. Es gab in Meißen August den Starken, aber er wollte seine eigene Manufaktur haben und darum hat Friedrich der Große die Manufaktur gekauft und er war ja auch sein größter Kunde. Alle Schlösser sind ja ausgestattet mit Porzellan und früher waren es ja auch Staatsgeschenke und die großen historischen Vasen, alle, die waren Staatsgeschenke. Und wenn man spricht von Preußen Glanz und Gloria, dann hat die KPM großen Anteil, mhm. weil die Beschenkten gesagt hat, wenn ein Staat so eine Manufaktur hat, dann muss es ein starker Staat sein. So, und dann war die KPM immer im privaten Besitz der jeweiligen Könige und Kaiser. 7 Stück an der Zahl. Und ich sage immer so ein bisschen Augenzwinkern, ich habe das einzige Unternehmen auf der ganzen Welt, was vorher 7 Könige und Kaiser besessen haben. Und wie gesagt, da ist nie einen Tag der Ofen ausgegangen. Ne? Das ist schon eine sehr tolle Sache.
Also wenn wir im Bereich Porzellan von einer Luxusmarke reden, dann ist KPM eine der Top-Marken dieser Welt. Egal, also eigentlich, wenn wir uns in Europa Schlösser angucken, mit der Familie dort reinrennen am Wochenende, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da KPM-Porzellan ist, extrem hoch. Das hatte einen Stellenwert. Das hat einen Stellenwert. Also es ist ein Luxusgut, was dort hergestellt wird, mit Patenten, mit Meistern, mit Öfen. Ja. Das alles hier am Standort Berlin?
Nur am Standort Berlin, im Tiergarten, in der Wegeli-Straße, in der Nähe vom Salzufer, wenn Mercedes-Benz ist. Also wer das nicht gesehen hat, muss sich das unbedingt ansehen. Das ist ein Grundstück von ungefähr 13.000 Quadratmeter mit 35.000 Quadratmeter Produktion, Verwaltungs- Verkaufsfläche, historische Gebäude. Da gibt es auch die KPM-Welt über die Historie. Das habe ich alles geschaffen. Das ist schon einmalig. Also erstmal googeln, gucken, was da ist und dann die Manufaktur besuchen und da habe ich ein richtiges Areal. Ich habe ja auch das KPM-Hotel gebaut. Und nein, es ist wirklich einmalig, was dort entstanden ist.
Also aus diesem Kauf auch der KPM, die wirtschaftlich nicht ganz einfach zu führen ist oder auch profitabel nicht ganz einfach zu führen ist, gibt es jetzt noch ein KPM-Hotel,
ja.
Auch mitten in Berlin, ne?
Ja, genau auf dem Gelände habe ich das gebaut.
Okay.
Und das ist also, man guckt von den Zimmern auf die Manufaktur und kann auch zum Teil reingucken in die Arbeitsräume.
Ich habe vorhin mal gegoogelt, also ich glaube, es waren 4,7 oder 4,8 Sterne, sehr, sehr viele Bewertungen. Das ist ein Luxus, 5-Sterne-Hotel, oder?
Ja, ne, wir sind nicht keine Sterne, aber wir werden bei TripAdvisor gehören wir immer zu den ersten drei besten Hotels von 650 Hotels in Berlin und sind jetzt auch ausgezeichnet worden, gehören zu den 101 besten Hotel Deutschlands. Also das war die Herausforderung bei dem Hotel. Ich habe ja schon Hotelerfahrung, das hatte ich Ihnen auch vorhin gesagt, hatte insgesamt 5 Hotels, 3 habe ich abgegeben und 2 habe ich jetzt das KPM Hotel und das Hotel Brandenburger Tor in Potsdam direkt. Und die Herausforderung bei dem KPM-Hotel war, es ist das erste Hotel in Deutschland, was den Namen einer Luxusmarke trägt. Und die Herausforderung war eben, die Qualität von KPM auf das Hotel zu übertragen, ohne dass die Leute meinen, das ist ein Ritz-Carlton. Es ist ein ganz modernes Hotel und zeichnet sich dadurch aus, wir haben 180 Zimmer, aber 63 unterschiedliche Grundrisse. Das heißt, der Gast kann 63 Mal wiederkommen und sieht immer ein ganz individuelles, anderes Zimmer. Und das ist eben was ziemlich einzigartig und was auch die guten Bewertungen ausmacht.
Das betreiben Sie selbst? Sie haben es nicht gebaut und vermietet an irgendeine Kette?
Nein.
Alle Mitarbeiter im Hotel und Co., das ist irgendwie alles
mehr in den Tisch gegangen. Ich mache alles alleine.
Also da, Autohandel, Bank, Hotel, Porzellanfabrik.
Das ist ja nur ein paar sind ja Autohandel, das ist ja alles schon Hotel.
Ja gut.
Es kommt und geht.
Aber trotzdem, ne, ist ja also eine unheimliche Breite, die man da als Unternehmer hat. Nun habe ich natürlich ein bisschen nachgeguckt. Sie sind nicht Geschäftsführer in der Porzellanfabrik, also bei KPM. Ja. Bei den Banken waren Sie am Anfang auch nicht Vorstand. Da ist ja auch dann ein ganz hohes Vertrauen in das Management. Also Sie scheinen ja auch sehr gut Leute auszusuchen, weil ein Hotel zu betreiben mit 180 Zimmern ist ja nicht ganz ohne. Das
ja, natürlich bin ich auch in vielen Unternehmen noch Geschäftsführer. Ich habe ja noch andere Unternehmen. Aber ich habe immer in meinem ganzen Leben war immer der Ansatz, dass ich immer versucht habe, in leitenden Positionen Menschen zu finden, wo ich sah, die sind besser wie ich. Also jeder hat auch seinen Stärken und ich bin ja vielleicht ein guter Kaufmann, aber so detailverliebt bin ich dann auch nicht. Ich mache alles perfekt, das ist es nicht. Aber ich, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Mitarbeiter, die ich sehr schätze, was sie tun und wo ich sage, Mensch, das würdest du alleine gar nicht hinkriegen.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass die extrem gut von Ihnen auf Augenhöhe behandelt werden.
Ja.
Das ist schon einer der Leitsätze. Ja. Sie sind nicht so super bossy.
Nein, nein. Ich bin also jeden Mitarbeiter begegne ich auf Augenhöhe. Wir hatten heute Nachmittag einen Mitarbeiter, der 35 Jahre in der Manufaktur war, verabschiedet. Oh. Und bin da schon so eine bisschen eine Vaterfigur. Das sehe ich auch in der KPM, was es einen gibt. Zum Geburtstagen machen die immer was Besonderes für mich. Zum 60. haben sie eine Skulptur so ungefähr 60 Zentimeter hoch gemacht mit Button-Down-Kragen, mit alles. Oder sie haben Reliefarbeit für mich gemacht von meinem Porträt oder machen aus Porzellan Orden, lassen sich immer wieder was einfallen. Und da merkt man, das ist schon was Besonderes. So, ne? Und als ich jetzt die Bank, die letzte Weihnachtsfeier, die haben dann meine Mitarbeiter ausgerichtet. Das war wirklich Gänsehaus pur, was sie sich alles einfallen lassen, was sie gedichtet haben für mich, was sie Geschichten über die Zeit erlebt hat. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtige, dass man immer Mensch bleibt und auf Augenhöhe bleibt mit den Menschen und normal bleibt und nicht abgehoben ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ich glaube auch, die Kombination ist ganz gut aus KPM und dem Namen Woltmann. Also es ist beides positiv konnotiert in jeglicher Hinsicht.
Ja, ja.
Und ich glaube, es verträgt sich einfach extrem gut. Ich muss noch ein bisschen was zu Porzellan und Porzellanfabrik als Unternehmer einfach auch verstehen.
Muss ich immer korrigieren, Manufaktur.
Porzellanmanufaktur.
Ja, so. Fabrik ist was ganz anderes.
Das stimmt.
Aber Porzellanmanufaktur.
Porzellanmanufaktur. Wie viele verschiedene Produkte, also was ist so eine Produktbreite? Ich bekomme Tassen, Becher, Geschirr. Vasen.
Ja, Skulpturen. Also es ist ja ganz vielfältig, das Angebot. Es sind weit über 1000 Produkte, die wir haben. Und nun auch ein Service besteht ja auch aus so viel Einzelteilen, vom Eierbecher bis zur großen Terrine oder was auch immer. Das ist natürlich heute nicht mehr so angesagt. Aber da wir so eine große Auswahl haben, Form über Jahrhunderte sozusagen haben, ne? Natürlich gehen die älteren Formen nicht mehr so gut, aber man kann es alles kaufen. Wir haben eine lebenslange Nachkaufgarantie. Wir haben jetzt einen Kunden gehabt, der hat ein Service geerbt, was 1906 bei uns gefertigt worden, 1906 gefertigt worden ist. Und da sind natürlich einzelne Teile kaputt gegangen. Dann gehen wir an unser Formlager und können es ihm nachmachen, original. Ne? Und das ist schon was einzigartig. Das ist eben, KPM hat man für sein ganzes Leben. Man hat das Beste und man hat es für sein Leben. Und das zeichnet eben aus. Und da gibt es auch so viele Liebhaber von KPM. Mhm. Ne?
Und wie vertreibt man so ein Produkt? Eigene Läden? Einzelhandel, Online-Shop, was wie?
Ja, das hat sich natürlich auch geändert. Der Fachhandel, der ist natürlich stark rückläufig in den Netzen. Es gibt ja nicht mehr den Fachhandel, den gibt ja nicht den Fernsehfachhandel und den Porzellanfachhandel, sondern das hat sich geändert. Also wir machen heute 90% im Eigenvertrieb. Das heißt, wir haben insgesamt 10 Galerien hier in Berlin, in der Wegeli-Straße, da ist der Flagship-Store, da sind wir am Kurfürstendamm, Ecke Uhlandstraße, waren wir Udo Walz, waren ein sehr schöner Laden. Dann sind wir in Potsdam, in der Friedrichstraße, im KDW alleine. Dann sind wir in Hamburg, in Köln, Stuttgart, München.
Das alles in Deutschland? Die ganzen eigenen Filialen? Ja. Alles, was darüber hinaus stattfindet? Also
da arbeiten wir mit Partnern zusammen.
Die aber quasi die exklusiven Vertriebsrechte dann auf Landesebene haben? Oder?
So, sowohl als auch.
Okay. Aber es wird in der ganzen Welt verkauft.
Ja.
Und die Produktrange reicht quasi von einem Aschenbecher, einem Eierbecher für...
Ja, ist natürlich völlig unterschiedlich, was in Asien verkauft wird. Mhm. Die wollen die hochdekorierten Vasen haben. Das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen schwieriger geworden durch die Pandemie und Russland natürlich völlig weggebrochen. Und jedes Land hat ja seine eigenen kulturellen Bedürfnisse. Also es unterscheidet sich schon stark. Aber unser Hauptmarkt ist, ich sage immer, regional, national, international. Ne? Man muss es ja auch fertigen können. Also ich kann ja auch nicht sagen, mal schneller. Ne? Ja, sondern
das ist jetzt besonders Handarbeit.
Es ist Handarbeit. Ne?
Und ich sag mal, die Preise beginnen bei 40, 50 Euro für einen Teil. Das geht hoch bis mehrere hunderttausend Euro für eine besondere Vase in einer sehr
großen Vase. Ja, Vasen, die kosten 150, 180.000. Da wird aber auch 2 Jahre dran gemalt. Ne?
2 Jahre?
Ja.
Es ist ja sehr schwer, so eine Porzellanmanufaktur zu betreiben, also betriebswirtschaftlich so zu betreiben, dass das Sinn macht. Sagen Sie auch, das ist eine riesengroße Herausforderung, aber manche Dinge müssen keinen Gewinn machen. Wie teuer ist, Sie haben ja so eine unglaublich schöne Tasse mitgebracht, habe ich auch gesagt, da bestehe ich drauf, dass wir die mitnehmen in den Podcastraum.
Ja.
Das ist ein Becher, ist ja gar keine Tasse, ein Becher, der ist handbemalt.
Ja.
So ein Becher kostet ungefähr?
Der kostet ungefähr 250, 280 Euro. Aber ist auch mit echtem Gold hier verziert und. Also ich sage immer, nie ohne mein KPM, ne? So, und die habe ich in allen Farben, aber das ist natürlich wieder ein bisschen Marketing auch, ne?
So, und jetzt denkt man ja, 250, 280 Euro ist extrem viel Geld. Was müsste der eigentlich kosten bei dem Arbeitsaufwand, der dahinter steckt?
Ja, vielleicht müsste er 300 kosten. Es ist immer unterschiedlich, welche Formen sie nehmen. Manche sind aufwendiger zu fertigen, handgedreht ist, das ist alles nicht so einfach. Es ist unterschiedlich, aber wir sind hier in Deutschland, natürlich könnte man so eine Manufaktur auch anders wirtschaftlich besser betreiben. Zum Beispiel Royal Kopenhagen lässt ausschließlich in Asien noch fertigen. Mhm. Ne? Aber ich habe mir auf die Fahne geschrieben, es genauso zu machen wie Friedrich der Große. Und die Arbeitsvorgänge sind eigentlich auch noch so wie damals. So, und das ist eben, ich mache hier was ganz Besonderes, und dass wir sowas hier in Berlin haben, das wird auch anerkannt, und das ist auch ein Leuchtturm für Berlin. Was können wir exportieren? Nicht das Brandenburger Tor, wir können die Philharmoniker exportieren, wir können KPM exportieren. Das ist was aus Berlin. Es wird ja auch sehr viel verschenkt von Staatsbesuchen und. Oder im Schloss Bellevue ist ja ausschließlich KPM-Porzellan. Mhm. Und das ist immer ganz gut, wenn man sieht, wenn dort ein Bericht ist, wie getafelt wird, alles auf KPM getafelt. Die Botschaften haben KPM, ne?
Wie viele Arbeitsschritte hat so ein Becher oder so eine Tasse?
Also eine einfache Tasse, das ist ganz gut, dass Sie es fragen. Das sind 25 Arbeitsschritte. Da arbeiten 24 Manufakturisten dran. Und eine Tasse herzustellen dauert 10 Tage. Und es sind, oder will nicht übertreiben, vielleicht 8 Tage. Aber es sind 10 Qualitätskontrollen.
Da arbeiten 24 verschiedene Personen dran?
Ja.
Okay. Wow.
Einer macht den Henkel garnierten an.
Wahnsinn.
Das ist schon.
Das ist richtig.
Ja, ja, also ich war, als ich die Manufaktur gekauft habe, war ich vorher nicht mehr drin. Ne? Und als ich dann reingegangen bin, habe ich gesagt, oh Gott, was ist denn hier los? Und ich muss Ihnen sagen, ich gehe heute noch jeden Tag mit einer großen Demut durch diese Manufaktur und sehe, was dort geleistet wird. Und das ist Weltklasse, was wir hier leisten.
Was für Leute arbeiten da? Also ich meine, gibt es einen Porzellanmeister? Ich frage mal so.
Ja, da gibt es Porzellanmaler.
Ah, okay. Ne?
Und das ist ein Ausbildungsberuf, der 3,5 Jahre dauert. Und dann brauchen diese Menschen noch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nochmal 10 Jahre, um die höchste Qualität zu bringen. Ne?
Also genau, es ist ja nicht so, dass du einsteigst und fertig bist.
Nein,
das
nein,
ist
man entwickelt sich vor, die hochdekorierte Vasen und, Porträtmalerei und. Das ist wirklich, man sollte es sich angucken und man sollte sich damit beschäftigen, genauso wie man sich mit Uhren beschäftigt. Mhm. Warum kostet eine Uhr 50 Euro und warum kostet eine 200, 300.000? Ne? Mhm. So, wo ist die Spannbreite? Es gibt schon Gründe, warum, was ist, mit welchem Aufwand das ist. Das lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen.
Und das heißt, die KPM ist heute quasi, der Direktvertrieb ist der größte, also durch die eigenen Läden, durch den Onlineshop und so weiter. Jetzt ist es ja ein Luxusprodukt. Findet dieses Produkt auch im Zusammenspiel mit anderen Marken statt? Also gibt es Zusammenarbeit mit anderen großen Marken?
Ja, natürlich. Also wir sagen, wir machen das, was wir können. Das ist Porzellan. Mhm. Und wir arbeiten mit Luxusmarken zusammen. Eine große Kooperation war mit Bugatti Automobile. Da haben wir ein Einzelstück One-of-One gemacht, den Bugatti Laurent Blanc. Da war die Lackierung aus einem Dekor von uns entwickelt. Plus alles, was sonst Carbon ist, ist aus Porzellan gewesen. Und das war eine Sensation auf dem Markt. Wir arbeiten mit Bottega Veneta zusammen, haben eine Schmuckkollektion mit KPM Medaillons, Porzellanmedaillons gemacht. Mit Birkenstock haben wir zusammengearbeitet. Mit Burmeister arbeiten wir zusammen. Also wir arbeiten schon auf der höchsten Ebene und die arbeiten ja mit uns nicht zusammen, weil wir nette Menschen sind, sondern weil sie uns die höchste Strahlkraft und die höchste Kompetenz im Porzellan zugestehen.
Betreibt irgendjemand, den Sie kennen, auch eine Marke, die Sie kennen, im Bereich Porzellanmanufakturen, diese Manufaktur profitabel?
Also es gibt, glaube ich, keine Manufaktur, die profitabel zu betreiben ist. Mhm. Also Meißen ist staatlich. Die haben in den letzten 5 Jahren vom Staat Sachsen 100 Millionen direkt und indirekt Geld bekommen. Und dann gibt es Nymphenburg. Mhm. Also es gibt keine profitable Manufaktur. Man kann sie profitabel machen, aber wenn man sich auf die Fahnen schreibt, dass diese Handwerkskunst in Deutschland, das ist ja ein UNICEF-Kulturerbe auch, ne? Das, was wir machen.
Wirklich ein UNICEF?
Ja, ja. Hm?
Also es ist klassifiziert als UNICEF-Kulturerbe?
Ja, ja. Okay. Also was wir, und die Handwerkskunst ist es, ne, die wir machen. Das ist schon was ganz Besonderes. Also man muss dazu eine bestimmte Einstellung, was ich mache, ist im Großen natürlich Mäzenatentum. Ne?
Ja.
Aber ich sage immer so, wenn man mich fragt, ich sage, ich habe eines der letzten Luxusmarken gekauft, die weltweit verfügbar sind. Dazu habe ich ein Kulturgut gekauft. Und welcher Unternehmer bekommt schon die Chance, ein Kulturgut zu erhalten? Und wie ich schon sagte, habe das einzige Unternehmen auch mit dem Augenzwinkern, was vorher 7 Könige und Kaiser besessen haben. Also das ist schon, für mich ist die Welt in Ordnung. Und seitdem ich die KPM habe, sage ich immer, weiß ich, Geld macht nicht glücklich.
Ja, das ist die richtige Einstellung dazu auf jeden Fall. Mäzenatentum zurückgeben, auch dieses in die Gesellschaft zurückgeben, das hat sich ja nicht erst seit dem KPM-Kauf verankert, sondern das machen Sie ja schon, Sie sind da wirklich auch gerne Berliner und investieren auch gerne in diese Stadt und in alles, wo quasi vielleicht auch manchmal der Staat gar nicht kann und das Unternehmer auch richten müssen. Das ist ja schon eine Herzensangelegenheit, auch wie die KPM. Jetzt ist die Bank ja verkauft worden, weil sie auch gesagt haben, die Regulatorik wird immer stärker.
Ja, ja, und sicher. Und die Nachfolge muss man ja regeln. Ne? Sie können heute eine Bank nicht mehr im Familienbesitz lassen.
So, mit der KPM ist es ja aber anders. Die KPM, das ist ihr Baby am Ende des Tages.
Ja, neues Baby. Also sagen wir mal so, das ist, die Bank ist abgeschoben und natürlich muss man jetzt, ist die nächste Herausforderung, die KPM in sichere Hände oder in gute Hände weiterzugeben. Ich habe eine gemeinnützige Stiftung gegründet, das, wie gesagt, es ist der eine Abschnitt ist abgeschlossen jetzt mit dem Bankverkauf und jetzt werde ich mich in den nächsten 3 bis 5 Jahren damit beschäftigen, wie kann man die KPM in sichere Hände weitergeben. Aber vor allen Dingen auch, woran mir liegt, ist, dass sie auch für Berlin erhalten bleibt.
Als Kulturgut sowieso und als, das muss ja, also das ist ja eine ganz, ganz tolle Marke, die mit Berlin quasi auch verbunden ist. In den nächsten 3 bis 5 Jahren finde ich schön, die sind ja deutlich, deutlich über 70. Sie fahren jeden Tag auch dahin.
Ja, ja.
Also sie sind jeden Tag vor Ort anzutreffen, treffen dort Mitentscheidungen mit dem Management. Das ist quasi ihr neues Baby.
Ja, ja, natürlich. Also operativ nicht so schon, aber viel hat natürlich auch mit Repräsentieren und Netzwerken zu tun. Und ich versuche immer auch, wenn ich mich mit Unternehmern treffe, zu sagen, das B2B-Geschäft, das Kundengeschenke, sage ich immer, verschenkt nichts für die Flasche Champagner oder den Fresskorb, sondern verschenkt was von KPM. Da ist was Bleibendes und jeder weiß. Und was ich immer feststelle, ist, das machen dann auch mit den ich spreche, zum großen Teil, nicht alle natürlich. Und hinterher kriege ich immer die Antwort, ach, das war aber toll, wir haben so gute Reaktionen gekriegt und danke. Aber ich höre auch immer, dass sie sagen, alleine wären wir nicht drauf gekommen, weil Porzellan ist nicht im Fokus. Nee. So, man kommt nicht drauf, aber man verschenkt das Schönste, es bleibt die Flasche Wein, die Flasche Champagner oder man hat was gegessen aus dem Essenkorb oder was auch immer und sowas bleibt. Und wenn wir alleine dadurch, viele Unternehmer, wenn die KPM gewinnt, die sagen, nächstes Mal verschenke ich was von KPM statt das andere. Das wäre ideal, dass dann, wenn das sich das so verbreiten würde, alle eins haben für alle Freude dran und wenn sie so einen Becher haben oder eine Tasse, so eine Bürotasse, die wir haben von Kurland oder so eine Mack, das haben wir ja alles, die steht, sie denken jedes Mal daran, der Beschenkte denkt, er weiß genau, von wem er das hat, darum werbe ich auch immer dafür.
Und es ist eine Investition in Berlin.
Richtig.
In deutsches Kulturgut.
Richtig.
Und auf der anderen Seite auch in 250, 230 Mitarbeiter. Das ist ja viel,
richtig,
ne?
Ja, ja. Das schon kostet jeden Monat Geld.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man so eine Marke auch rettet, dann ist man ja wahrscheinlich auch politisch in Berlin zumindest anerkannt. Ne?
Ja.
Weil es ja trotzdem, vorher hat es ja irgendwie im Staat gehört, der hat es nicht so gut betreiben können auch.
Ja, ja.
Oder auch mit so viel Liebe und Hingabe. Wo sind denn Sie auch engagiert? Also wie funktioniert Netzwerken? Ist das eher ein politisches Thema bei Ihnen? Sind Sie in Verbänden engagiert? Verband des Deutschen Mittelstandes oder so etwas?
Ja, also als eins bin ich in vielen Kuratorien von der Staatsoper, vom Bröhan-Museum, von der Zoo-Stiftung und so weiter.
Also auch wieder sehr Berlin-lastig.
Ja, sehr Berlin-lastig, also nur Berlin.
Mhm.
Und ansonsten hat man natürlich, kennt man die Politik vom Bürgermeister, also auch nicht nur die regionale, auch die Bundespolitik zum Teil. Das ist, wenn man so ein Unternehmen hat, das ergibt sich, man ist auf dem Empfang, man wird eingeladen, also vor der Pandemie war es so, habe ich mal gezählt, habe 4 Einladungen am Tag gehabt und habe 4 in der Woche wahrgenommen. Ne?
Wow.
So, und man muss schon, das gehört ja dazu. Ne? Und ich meine, das ist schon auch die KPM für mich, ist es auch eine Bereicherung gewesen. Also wenn man früher als Bank, ist man in den Wirtschaftsforen gewesen, da wurde gesprochen über den Zins, über das und das und das, genau wie beim Golfspiel Handicap. Und so kommt man natürlich mit einer ganz breiten Palette von Menschen, von Künstlern, die unterschiedlich ticken, zusammen. Ich bin ja sehr viel mit Künstlern, die mit uns zusammenarbeiten, zusammen. Und das ist für mich ist es wirklich eine Bereicherung, dieses Unternehmen zu besitzen.
Ja, das glaube ich, für die Stadt Berlin ja auch. Also
ja,
und die Künstler werden ja auch integriert, sicherlich in
Ja, ja, natürlich, die müssen ja auch betreut werden. Ne?
Wahnsinn. Jetzt sind Sie 50 Jahre ungefähr Unternehmer. Gibt es so ein paar...
60.
Ja, stimmt.
Ja. Ich habe mit 17 Jahren meine erste Gewerbeanmeldung gehabt. Da musste meine Mutter noch mit unterschreiben. Mit 17 habe ich meine erste Gewerbeanmeldung.
Also ich muss wirklich sagen, erstmal Wahnsinn, wie unglaublich fit Sie sind. Ich kenne ja auch andere in Ihrem Alter. Absolut. Wie schafft man das? Die Frage müssen wir zuerst klären. Die hatte ich vorhin schon mal im Vorgespräch geklärt.
Ach, wie schafft man das? Also immer positiv denken, ein paar Lebensregeln haben. Also ich mache keinen Sport oder ganz wenig, schwimme nach Möglichkeit jeden Tag. Aber auch dann nur, also ungefähr schwimme ich am Wochenende ein bisschen mehr, so 1,5 Stunden in der Woche. Am Wochenende ein bisschen mehr, ein bisschen länger. So, ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht. Alkohol mag ich schon.
Dann frage ich nach harten Drogen, kann ich mir dann sparen,
nein,
die Frage?
Überhaupt nicht. Also nie irgendwas. Also überhaupt nicht. Also ich kann mir da auch gar nicht vorstellen, warum.
Mhm.
Aber es ist so. Und immer positiv denken und vielleicht sind es auch ein bisschen die Gene. Meine Mutter ist 89 geworden und Nein, also ich weiß nicht, also Zipperlein kenne ich nicht. Ich war einmal in meinem Leben im Krankenhaus und wenn ich aufstehe und mir geht's gut, dann stehe ich auf und nicht andere sagen, ich stehe auf, mir geht's gut, was ist los? Ich bleibe zu Hause. Nein, und ich gehe nicht wegen jedem Schnupfen, bin ich nicht zu Hause geblieben oder irgendwo, das ist, man geht als Unternehmer und nur wenn es gar nicht mehr geht und Gott sei Dank ist es bei mir noch nie so gewesen, dass es gar nicht mehr geht.
Aber es ist auch der, glaube ich, der Umgang mit Menschen, ne? Also wie man mit Menschen umgeht. Ja, ja. Keine Feindschaften pflegen, nein, nicht die Straßenseite wechseln müssen. Nein, nein. Sie werden auch immer sehr bedacht darauf, sollte man als Banker gerade mit einer Privatbank auch sein.
Also ich kann wirklich sagen, ich habe in diesem Leben noch nie einen Menschen betrogen. Und wie Sie so richtig sagen, ich brauche nicht einmal die Straßenseite zu wechseln. Und das ist auch, was ich jungen Leuten immer versuche beizubringen, zu sagen, sie sind ja intelligent und sie sollen ihre Intelligenz dazu einsetzen, auf ehrliche Art und Weise Geld zu verdienen und nicht dazu einsetzen, wie kann ich einen anderen übervorteilen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Mhm. Das muss man immer berücksichtigen. Und wenn man jemand übervorteilt, dann hat man ja auch eventuell ein schlechtes Gewissen. Wenn man keinen übervorteilt, muss man kein schlechtes Gewissen. Dann kommt der da gar nicht auf. Ne?
Sie glauben schon auch stark an Menschen. Ne? Also Sie sind ein großer Menschenfreund. Sie sehen auch eher die positiven Seiten als die negativen Seiten in Menschen und fördern die auch dementsprechend. Ja, ist auch ein großes Geheimnis sicherlich des Erfolgs.
Also ist ja, wir kommen auf diese Welt und viel ist in diesem Leben Zufälle. Nicht nur Fleiß, es gibt, Leben ist voller Zufälle, warum sich etwas ergibt aus einer bestimmten Situation. Ja. Und im Geschäftlichen wie im Privaten, auch im Privaten haben sich so Zufälle ergeben, die dann auch mit erst vor jetzt 8 Jahren, dass ich mit 70 Jahren einen Halbbruder kennengelernt habe, von dem ich nichts wusste. So sind alles. Okay. Und das in Amerika, im Mar-a-Lago Club von Donald Trump. So, ne, das sind so Zufälle, die man so hat. Das ist ein Mann neben mir und guckt mich an und sagt, sie sehen aus wie mein Vater. Dann hat man sich aus den Augen verloren, 2 Jahre später die gleiche Situation. Und dann haben wir recherchiert. Und dann habe ich festgestellt, haben wir festgestellt, dass wir Halbbrüder sind. Und das ist erst 70 Jahre alt, er ist 2 Jahre älter. Und der ist auch vom Namen sehr bekannt. Das ist der Komponist Ralf Siegel. Und
Sie sind mit Ralf Siegel verwandt?
Ja, ja, ist mein Halbbruder.
Ne? Und das nach über 70 Jahren festgestellt?
Nach 70 Jahren haben wir das festgestellt. Das sind alles so eine Zufälle, die es gibt. Und auch wie ich meinen Partner, mit dem ich die Bank gegründet habe, den Dr. Stange kennengelernt habe. Der war damals Direktor der Deutschen Bundesbank und ich war 18 Jahre alt und da haben wir mit meinem Freund, mit dem ich in der Klasse war, haben wir unsere Mütter ausgeführt und sind dann noch in irgendwie eine Bar gegangen abends und dann kam ein großer Herr auf mich zu und sagte, darf ich Ihre Frau Mutter zum Tanz auffordern? Und der war, wie gesagt, bei der Deutschen Bundesbank. Und ohne den hätte ich mich nicht getraut, die Bank zu gründen. Ne? Also weil das ist, weil es ja so schwer ist, ich hatte zwar das Geld verdient, aber ich hätte mich nicht getraut, die Bank zu gründen. Ne? Aber das, ich meine einfach nur, es ist nicht nur alles Fleiß und Wissen, es sind auch viel Zufälle, die in diesem Leben sind. Ne?
Und wie kommt man dazu, mehr Flüge nicht anzutreten, als quasi anzutreten?
Ja, naja, wenn man immer unternehmerisch ist, tätig ist, dann kommt was dazwischen und. Und ich sage mal, wie Sie hatten es ja vorhin gesagt, ich habe mehr Flüge in meinem Leben abgesagt als angetreten. Darum haben wir auch ein Feriendomizil auf Ibiza und in Florida, in Palm Beach, da wo ich gesagt habe, ich durch Zufall meinen Halbbruder kennengelernt habe. Und so kann meine Frau vorfliegen und ich komme danach oder ich kann mal schnell zurückfliegen.
Aber das ist quasi auch dann der Luxus, quasi, die man sich als Unternehmer dann über die Jahre erarbeitet hat. Das ist quasi auch da, wo sie Kraft tanken. Ibiza,
ja,
USA.
Nein, es ist völlig richtig, aber dafür habe ich auch nicht, sage ich, sehr, sehr viel von der Welt gesehen. Ne? Ja. Also ich habe nicht große Reisen geplant, natürlich haben wir Asien und so mal, aber nicht, dass man sagt, zweimal macht man große Reisen und. Aber ich sage, heute gibt es so schöne Fernseher, hochauflösend, da kann man die ganze Welt sich ansehen.
Ja, und wenn man einmal einen Platz gefunden hat, wo es schön ist, dann fährt man auch gerne hin. Da fühlt man sich zu Hause und trifft manchmal sogar Halbbrüder nach über 70 Jahren. Was mich noch wirklich interessieren würde, Sie sind ja politisch schon sehr gut verdrahtet, einfach aufgrund der Historie und natürlich in der Berliner Politik. Gibt es etwas, was Sie sich als Unternehmer wünschen würden von der Politik, was es den mittelständischen Unternehmern oder dem Unternehmer generell ein bisschen einfacher machen würde, wo Sie auch merken, aktuell, da hapert es ein bisschen. Ich glaube, da könnte man viel vereinfachen, das könnte man besser machen.
Naja, das ist ja auch die ganze Regulatorik grundsätzlich, was wir haben. Also jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt alles besser wird und es nicht nur bei Versprechungen oder dem Wunsch ist, ist der Wille da. Also man kann schon vieles machen und auch das ganze Steuersystem. Es heißt ja immer, die Reichen, die stopfen sich voll und wir müssen Vermögensteuer und wir müssen Erbschaftssteuer erhöhen. Und was ja völlig verkannt wird, ist ja ein Unternehmer, der gutes Geld verdient, der wird ja nicht immer reicher, sondern er nimmt ja den großen Teil dieses Geldes, um wieder zu investieren, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Also und wenn jetzt so viel Steuern belasten ist, dann wird er genauso weiterleben, wie er privat weiterlebt. Aber er hat nicht mehr das Geld, um weiter zu investieren, neue Mitarbeiter einzustellen. Also diese ganze Neidgesellschaft, die, glaube ich, belastet die ganze das ganze System. Und wenn man auch geringe Steuer für Unternehmen hat, hätte man viel mehr Investitionen, viel mehr Leute kommen in Brot und auch wenn man jetzt die Erbschaftssteuer, wenn jetzt an die Firmen rangehen sollen, also wenn es schon, auch wenn Firmen vererbt werden sollen, ich meine, da haben wir ein bisschen Steuererleichterung, wenn es erhalten bleibt. Aber
Arbeitsplatzgarantien und Co. verbunden.
Ja, genau. Aber grundsätzlich glaube ich, die Unternehmenssteuern müssten gesenkt werden, um dann würden automatisch mehr Investitionen kommen. Wir können ja alle nur ein Stück Fleisch am Tag essen. Ne? Und die meisten Unternehmer, es gibt ja immer Auswüchse, natürlich, was man so sieht, das wären ja nur die Negativbeispiele dann. Aber der normale Mittelständler ist ja ganz normal, investiert, hat eine Familie, freut sich und verreist zweimal, dreimal im Jahr, aber führt ein ganz normales Leben und große Teile gehen da dran. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass er investiert und er legt ja auch Geld zur Seite. Natürlich hat er ein bestimmtes Vermögen dadurch. Aber wenn man schlechte Zeiten hat, die wir haben, dann kann der Unternehmer darauf zurückgreifen. Und wenn wir nicht, der Unternehmer nicht so viel Rücklagen gehabt hätte, hätten wir schon ganz andere Krisen, wo ganz andere Insolvenzen gekommen wären. Und so gibt ja der Unternehmer sein Gespartes dann auch in schlechten Zeiten in seinen Unternehmer zurück. Wenn es vorher von der Steuer genommen ist, dann wollen wir mal sehen, was passiert. Ne?
Und ich würde auch sagen, der normale Mittelständler ist im Durchschnitt, geht ja auch mal pleite. Also der verliert dann alles. Wir haben ja das große Glück, dass wir in diesem Podcast mit Leuten reden, die teilweise über 4, 5, 6 Generationen quasi Familienunternehmen und Co. führen. Da ist das ein bisschen anders. Das ist aber nicht normal. Normal ist, dass man als Unternehmer auch mal zwischendrin pleite geht.
Ja, ja.
Man muss ja auch gucken, ich meine, dass die KPM nicht schwarze Zahlen schreibt, liegt ja auch daran, dass sie in Deutschland ist. Deutsche Löhne zahlt, deutschen Strom bezahlt, deutsche Mieten zahlt, Steuern und alles, was dazugehört. Also aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht muss man vielleicht auch mal schauen, dass Deutschland nicht zu einem Standortnachteil wird. Früher hast du gesagt, ja okay, vielleicht sind die Kosten hier ein bisschen höher, aber du hast tollen Zugriff auf gut ausgebildetes Personal, auf Ingenieure, auf eine Leistungsgesellschaft. Ja. Das ist aktuell ja auch nicht die Wahrnehmung von vielen Unternehmern, dass wir hier auf einen Arbeitsmarkt treffen, den wir brauchen, sondern wir haben aktuell, wir suchen alle Mitarbeiter, die gut sind.
Das ist ganz problematisch. Wir waren ja mal das Sorgenkind Europas, dann haben wir uns vom Vorzeigeland entwickelt und jetzt ist die Gefahr und da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht wieder zum Sorgenkind werden. Also sowas geht ja alles nicht von einem auf den anderen Tag, sondern schleichend und dann sind sie auf einmal alle da und wenn wir jetzt für die 4-Tage-Woche das alles haben wollen, ich weiß ja gar nicht, wie das bezahlt werden soll, wie unser Rentensystem bezahlt werden soll. So wenn man 60 Jahre alt wird im Durchschnitt und oder 70, dann ist es in Ordnung, dass man mit 60 die Rente kriegt. Aber wenn die Leute auch in meinem Durchschnitt 85 werden, man muss ja prozentual immer sehen, wie lange arbeite ich mein Leben, prozentual, nicht wie viele Jahre, sondern wie prozentual arbeite ich in meinem Leben. Und wie viel ist im Durchschnitt meine Lebenszeit? Die einen haben ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Das ist wie bei einer Versicherung, ist nun mal so. Aber man muss ja sehen, das Leben ist so und so viel prozentual nicht in Jahren gedacht, sondern so viel Prozente arbeite ich von meinem Leben, so viel lerne ich, Studium, so viel arbeite ich und so viel habe ich nachher Rente. Oder sagen wir mal, arbeite ich nicht mehr.
Und am Ende des Tages diskutieren wir eigentlich auch die falsche Viertageswoche. Also die Viertageswoche, die nur 4 Tage hat und 4 Tage kostet, Haken dran. Wir diskutieren aber eine 4-Tage-Woche, wo man genauso viel verdient, als wenn man 5 Tage arbeitet. Richtig. Und das muss ja irgendwo entstehen.
Nein. Und das entsteht einfach gar nicht. Also, und da muss man höllisch aufpassen, dass man, sagen wir mal, nicht eine reine Klientel bedient als Partei, weil man sein Klientel bedienen will, sondern was ist wirklich dem deutschen Volk verpflichtet? Was ist gut für das deutsche Volk? Und da müssen, hoffe ich, dass die Politiker da mal nachdenken und sagen, was ist wirklich wichtig, ne? Ja. Und dass wir wirklich hier den Anschluss nicht verpassen, ne?
Das würde ich mir auch sehr wünschen. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben ja normalerweise diesen Lifehack, den habe ich schon ein bisschen vorher rausgekitzelt. Deswegen würde ich ihn nochmal erwähnen. Ich finde wirklich sehr, sehr schön, sich komplett dafür auszusprechen, Menschen zu vertrauen. Und ich finde auch als Unternehmer den Ansatz zu haben, ich will Menschen auf Positionen haben, gerade auch auf allen Positionen eigentlich, die ihr Ding besser können als ich. Ich suche eigentlich immer Leute, die es besser machen als ich. Finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Einstellung, die zum Schluss, wenn man die findet, diese Menschen, ja, zu einem ganz, ganz tollen Unternehmen auch führt. Also von daher eine unglaublich schöne Geschichte, eine tolle Berliner Geschichte, wie ich finde, auch mit der Volksbank und mit der königlichen Porzellanmanufaktur. Ich werde nie wieder Porzellanfabrik sagen, ich schwöre. Ich werde
nein, ist ja auch in Ordnung.
Also, Porzellanmanufaktur sagen. Tausend Dank für die Zeit, für das Teilen
Vielen
der
Dank
Geschichte.
Für die Einladung.
Absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn dem so war, kommentieren, liken, gerne auch Mittelstars empfehlen. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.